Seelenscherben, der Trauma-Podcast von Raphael Kempermann.
Markus, letztes Mal haben wir gesprochen über das Toleranzfenster und über Selbstregulation. Also ich erinnere mich, es ging darum, dass wenn wir in Kontakt mit Menschen aus dem Toleranzfenster oder auch nicht im Kontakt, auch durch innere Gedanken, Erinnerungen, wenn wir dann eben aus dem Toleranzfenster rausknallen, also dysregulieren, dann verkleinert es sich. So hast du das, glaube ich, beschrieben, ne?
Ja, genau. Stresstoleranzfenster würde ich immer dabei sagen. Dann ist es klar, was das für ein Fenster ist.
Ja.
Um welche Toleranz es da geht.
Ja. Genau, da waren wir stehen geblieben und wir wollten ansetzen und darüber sprechen, was man eigentlich tun kann. Was man so tun kann, um da eben nicht rauszuknallen.
Ja. Ja, erster Schritt ist immer mitbekommen.
Genau, deswegen, da waren wir bei dem Körperempfinden lernen, also mitbekommen, was geschieht gerade in meinem Körper.
Genau, Körperbewusstheit könnte man sagen, ne? Körperpräsenz. Also erster Schritt ist mitbekommen. Das kann man trainieren, in Therapie, in Meditationen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, körperbewusst zu werden. Sehe ich auch deine Meditationen sehr bei, dass man damit Körperbewusstheit trainieren kann.
Das stimmt, ja. Ist oft ein Teil, ne? Spür nach, wie ist es gerade? Was nimmst du im Körper wahr? Fühlt sich's gut an? Fühlt sich's nicht gut an? Wie fühlt sich gut an? Ist es offen? Ist es eng?
Ja.
Wo ist es offen? Wo ist es eng?
Und so genau. Ne, das sind so Fragen, die sich der normale Mensch nicht stellt, ja. So, da muss man erstmal drauf kommen, dass man sich diese Fragen stellen kann. Und wenn man das natürlich immer wieder macht, dann kultiviert man das. Und dann kommt automatisch eine höhere Körperbewusstheit in einen rein. Und die kann ich dann sehr hilfreich verwenden, um mitzubekommen, wo ist vielleicht gerade meine Stresstoleranzgrenze. Also das ist der erste Schritt. Ich muss es erstmal mitbekommen.
Genau, da noch mal kurz die Empfehlung zu dem Buch von Deb Dana. Das war das Beste, was ich bis jetzt zumindest in die Richtung gelesen habe. Also
ja. Wie heißt das nochmal, die Polyvagaltheorie als Anker oder wie heißt die?
Ja, der Vagusnerv als innerer Anker.
Ah, der Vagusnerv als innerer
Anker. Ich packe den Link unten rein, da ist ja mittlerweile eine richtige Literaturliste, da ist auch das Buch von der Satya dabei, da ist auch das Buch von der Dami Scharf dabei, die ich jetzt gelesen habe. Also ich packe da nur Bücher rein, die ich jetzt auch gelesen habe
und
die ich gut finde.
Ja, super.
Genau.
Super. Ja, dann geht's weiter. Ne? Jetzt merke ich gerade, ich bin an so einem Limit und ich merke, uiuiui, wenn das jetzt hier noch weiter hochfährt, also wir sprachen jetzt, ich will gleich nochmal auf dieses nach unten rauskippen kommen, ja, aber erstmal waren wir ja beim letzten Mal bei dem Beispiel, das fährt halt hoch und ich kippe da nach oben raus oder ich drohe nach oben rauszukippen, dann geht es darum, dass ich dafür sorge, dass ich nicht nach oben rauskippe. Und das könnte man fast sagen, koste es, was es wolle. Also das ist ein Commitment mir selber gegenüber, zu sagen, ich will jetzt dafür sorgen, dass ich nicht aus diesem Stresstoleranzfenster kippe, weil ich einfach weiß, dass wenn ich drinbleibe, dann wird es sich vergrößern. Und das ist total wertvoll. Hm. So, und wenn ich jetzt eben an dieser Grenze bin, dann ist natürlich eine Möglichkeit immer, ich gehe raus aus der Situation. Ohne so eine falsche Idee von, ich flüchte jetzt oder so, ach, ich bin ja feige oder irgend sowas, sondern einfach aus dem Wissen heraus, wenn ich jetzt weiter in dieser Situation bleibe, dann werde ich da rauskippen. Da werde ich nach oben rausschießen und das ist für mich nicht hilfreich. Mal ganz ungeachtet oder mal ganz nebenbei, für die anderen ist das auch nicht hilfreich. Weil wenn jemand nach oben rausschießt, ja, und dann auf einmal zum Berserker wird, ja, da hat keiner was von.
Hm.
Und wenn mir aber, sagen wir mal, diese Möglichkeit gerade nicht zur Verfügung steht, aus welchen Gründen auch immer. Ich sag mal ein Beispiel. Ich leite immer mal wieder samstags so eine Gruppe, wo es ums ehrliche Mitteilen geht. Und da haben wir eigentlich 8 Plätze zur Verfügung. Und wir haben aber einen zweiten Raum, wenn das eben zu viele Leute sind, also die können kommen, ohne dass sie sich anmelden. Wenn das zu viele Leute sind, dann machen wir noch einen zweiten Raum auf. Und dann müssen wir gucken, wer dann diese Gruppe leitet, die zweite Gruppe. Auf jeden Fall muss das dann koordiniert werden. Wer geht da in welche Gruppe und so. So, und jetzt bin ich da einmal gewesen und ich hatte so ein etwas angeschlagenes Nervenkostüm und wurde jetzt mit der Situation A konfrontiert, dass ich das aufteilen muss. Und da waren dann auch noch der ein oder andere schwierige Charakter mit dabei. Ne, wo dann halt so Wünsche geäußert werden. Ja, ich möchte aber auf keinen Fall da sein und mit dem will ich nicht und was weiß ich was. Ne, so. Und ich habe gemerkt, wie das in mir hochfuhr. Ja, ich wurde richtig sauer. Ja, so. Oder das hätte aber ja nichts genützt, wenn ich jetzt mit diesem weiter hochfahren da dann irgendwann gesagt hätte, ich bestimme und bop, bop, bop. So, was habe ich dann gemacht? Ich habe es gemerkt. Und dann habe ich das, eine Übung, die ich von der Satya kenne. Dann habe ich meinen Nagel vom Zeigefinger in den Nagelfalz vom Daumen reingedrückt. Und zwar so richtig feste, dass es echt scheiße wehgetan hat. Und das war ja für die anderen nicht sichtbar. Ne? Das habe ich einfach so gemacht. Ich habe gemerkt, ah, ich fahre hoch. Ja, so. Und dann habe ich das gemacht und habe das gehalten. Dann habe ich gemerkt, tut noch nicht weh genug. Dann habe ich den anderen auch noch mit dazu genommen. Habe es mit beiden Händen gemacht. Und habe richtig reingedrückt. Und dann ist das so, ich weiß nicht, kann man das sehen hier?
Nee.
Da gibt es richtig eine coole dann auch.
Ja.
Und diese, das ist eine Möglichkeit von ganz vielen, dieses starke körperliche Erleben bringt mich total in den Körper. Das heißt, dieses ganze Rausschießen nach oben, was da wie so ein Automatismus abläuft, wird unterbrochen. Das ist eine relativ starke Regulationsübung. Ja, es gibt sanftere Regulationsübungen. Man kann mit Kältereizen arbeiten und sowas, sich kaltes Wasser über die Arme laufen lassen oder sowas. Aber dafür müsste ich ja auch erstmal aus dem Raum rausgehen in dieser Situation jetzt.
Ne? Ja, oder so Klopftechniken gibt es auch.
Ja, ne? Genau, EFT, ne? Hier diese, genau, es gibt ja diese Emotional Freedom Technik, da ist das halt ganz genau festgelegt, wo ich klopfe. Aber einfach hier so ein bisschen zu klopfen, zum Beispiel im Schlüsselbeinbereich, ist total hilfreich. Ja? Was ich zum Beispiel auch häufig mache, ist, dass ich mir eine Hand aufs Herz lege und eine Hand hier hinten an den Hinterkopf. Ja?
Ja.
Das ist irgendwie mal wie so von selbst zu mir gekommen. Habe ich ganz automatisch gemacht. Und irgendwann habe ich in einem Seminar mal dann gelernt, dass das halt eine gute Kombination ist, weil hier hinten ist das Stammhirn. Und das sorgt irgendwie für eine Beruhigung, für ein Geborgenheitsgefühl. Und das Herz natürlich muss man jetzt nicht mehr zu sagen. Ja, das ist auch klar, wenn ich auf mein Herzzentrum meine Hand lege.
Ja.
Das ist aber so relativ sanft. Ne? Also ich will nochmal zurückkommen auf diesen starken Reiz.
Ja, genau. Ich hätte noch eine Sache, die bei mir gut hilft. Und die ist ganz spannend, weil sie zwei Funktionen hat. Die eine ist zu erkennen, wenn so ein Zustand gerade passiert, und gleichzeitig kann man damit regulieren, ist Atmung. Also wenn ich merke, wenn ich ein gutes Bewusstsein entwickle für die Art meiner Atmung, dann merke ich in Situationen, wenn ich den Atem anhalte oder ganz flach nur noch atme, und das ist für mich ein Zeichen dafür, dass gerade irgendwas passiert in mir, ausgelöst durch irgendwas, und ich also in Stress gerate und aus dem Stresstoleranzfenster rausknallen könnte. Und wenn ich dann mir Luft hole und bewusst atme, dann finde ich zurück, nicht immer, aber schon oft passiert, finde ich zurück in die Regulation.
Das und so wie du es jetzt gerade gemacht hast, sieht so aus, als würdest du tendenziell eher ausatmen.
Grundsätzlich meinst du?
Ja, dass der Fokus mehr auf dem Ausatmen liegt. Kann das sein?
Gerade war das so.
Ja.
Grundsätzlich bin ich ein Einatmer. Und Halter. Aber ja, das war wohl so gerade. Ja. Würde ja passen, ne? Wenn ich die Tendenz habe, Atem zu halten, dann ist
genau.
Ist Form von Loslassen.
Genau. Ja. Ich bin mal eine Zeit bei einem spirituellen Lehrer gewesen aus Berlin, Christian Meyer, und der hat das halt total kultiviert, ja, dass wir wirklich vor jeder Übung, die wir gemacht haben, erstmal dreimal so ja, so richtig tief ausgeatmet haben. Und es ist einfach dieses Ausatmen, das hat eine vagotone Wirkung. Also das wirkt auf den Teil des Vagusnervs, der uns mehr in die Entspannung reinbringt. Ja, und deshalb Atmen, super Sache, ja. Weil erstens mal die Bewusstheit für den Atem, das überhaupt mitzubekommen. Ah, ich halte an, ich spanne an, ich ziehe mein Zwerchfell hoch oder sowas. Und dann auch zu wissen, was hilft mir denn jetzt? Weil wenn ich nämlich in so einer Situation dann ganz viel einatmen würde, dann würde ich das eher noch hochpushen. Ja, also tendenziell ausatmen. Und ich weiß nicht genau um die Zusammenhänge, aber es gibt dann auch so Atemtechniken, wo man dann den Atem ein bisschen hält. Es gibt, glaube ich, diese, ich glaube, 4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden halten und 8 Sekunden ausatmen. Ne? Also das einfach so einatmen kurz, halten kurz und dann aber doppelt so lange ausatmen. Und das wirklich mal so ein paar Minuten nacheinander Atemzüge machen, 2-3 Minuten vielleicht mal. Und auch da passiert eine Beruhigung. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Wir haben jetzt nur mal 2-3 angesprochen. Also das mit diesem Nagelfalz, das mit dem Atmen, das mit dem Klopfen. Und das mit dem kalten Wasser. Ja, hier auch, ne? Hier sind ganz viele Akupressurpunkte, ne? Das ist so, wenn du zum Arzt gehst und lässt dir Akupunktur geben oder zum Naturheilkundler, dann werden ja viele Nadeln hier reingestochen, ne? Du kannst halt hier auch ganz, ganz viel machen, ne? So. Nochmal aber zurück zu dem Thema mit dem Stresstoleranzfenster, worum es ja eigentlich geht. Es geht ja darum, dass ich mitbekomme, ich drohe gerade aus diesem Fenster rauszukippen. Und bevor ich wirklich rauskippe, mache ich Regulationsübungen, die dann, wenn es gut läuft, dazu führen, dass ich nicht rauskippe. Und dann kann ich weitermachen. Und wenn ich jetzt nochmal auf dieses Beispiel zurückkomme, da von diesem Morgen, wo ich da die Gruppe aufteilen musste, da kam dann nach ein paar Minuten kam eine totale Klarheit in mir. Also ich habe das gemacht und es kam eine totale Klarheit und ich wusste genau, was zu machen ist. Ich kann dir gar nicht mehr sagen, was ich jetzt im Einzelnen gemacht habe, aber irgendwie habe ich die Situation gut hingekriegt. Ja, alle waren zufrieden damit und es gab überhaupt kein Problem. Alles war gut. Ja, und wenn ich natürlich jetzt da rausgeschossen wäre und wäre dann in irgendwelche Automatismen reingeraten, wäre nicht so ein guter Start für eine ehrliche Mitteilenrunde gewesen, ja, ich dann die Nervensysteme durch meine eigene aufgeladene Energie noch hochfahre. Ja, also das einfach mal als ein Beispiel.
Ja, man verliert ja auch den Kontakt zu sich selbst in diesen Momenten.
Absolut, ja.
Wenn man da rausfällt, verliert man den Zugang zu sich selbst. Also es geht nicht nur um den Kontakt nach außen, sondern ich denke auch vor allem nach innen.
Ja, als Autopilot, ne?
Ja, und genau.
Das, was da passiert, ist wirklich hier, das Stammhirn, ne? Also praktisch das Nervensystem übernimmt. Und es gibt keine Verbindungsleitung zwischen dem autonomen Nervensystem. Also ist auch wieder was ich halt in Vorträgen mitbekommen habe, ja. Es gibt keine Verbindungsleitung zwischen dem autonomen Nervensystem und dem Präfrontalkortex, wo unser Verstand sitzt. Das heißt, der hier, wenn der aktiv wird und der wirklich übernimmt, wenn das Nervensystem davon ausgeht, dass hier jetzt wirklich Gefahr besteht, weil das ist ja dieser Trugschluss, der da verschaltet ist in unseren Systemen, dann wird die Verbindung zu dem Denkorgan gekappt.
Ja, und das kann man gut nachvollziehen, wenn man mal in Rage ist.
Klar, ja, muss ja biologisch auch so sein.
Ja.
Also wenn ich gerade vom Tiger angegriffen werde, dann kann ich mich nicht damit beschäftigen, dass daneben die Kinder vom Tiger liegen und die so süß aussehen. Das geht gerade nicht. Ja,
ist ja
logisch. Ich wollte gerne noch mal auf den Fenstersturz nach unten zu sprechen kommen, wenn das passt.
Ja, voll gerne, ja.
Ja?
Weil das ist für mich auch so ein bisschen ein unbekanntes Terrain.
Ja.
Meine ich zumindest, dass ich das aus meiner Eigenwahrnehmung einfach nicht so kenne.
Ja.
Ich meine es zumindest, ja.
Ja. Also ich kann auch nur vermuten, ja. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die eher eine Tendenz haben, nach außen, nach oben rauszukippen. Es gibt Menschen, die eher eine Tendenz haben, nach unten rauszukippen. Und es gibt Menschen, die beides erleben. Mhm. Ja, ich gehöre, glaube ich, zu denen, die beides erleben. Nach unten rauskippen bedeutet, das ist nicht der Sympathikus, der da hochfährt und mich in Kampf- und Fluchtenergie bringt, sondern es ist der, jetzt machen wir es mal korrekt, der dorsale Teil des Vagusnervs, also vom parasympathischen System, der Teil, der dafür sorgt oder eigentlich dafür sorgen soll, dass ich in eine Tiefenentspannung komme, der aber, wenn übermäßig aktiviert, nicht nur in die Tiefenentspannung führt, sondern in einen Todstellreflex. Und rein biologisch gesehen ist dieser Todstellreflex dafür da, die Qualen zu mindern, die beim Sterben passieren. Mhm. Wenn wir mal kurz ins Tierreich gucken, man kann sich so Videos anschauen, wo ein Löwe eine Gazelle jagt oder ein Puma eine Gazelle jagt. Und wenn man dann ganz genau hinguckt, dann sieht man, dass noch bevor das Tier zubeißt, also der Jäger zubeißt, die Gazelle schon tot zu sein scheint. Die bewegt sich null, nicht mehr. Und das hängt unter anderem damit zusammen, dass die Gazelle wirklich in so eine Vorbereitung dieses Sterbeprozesses geht, damit sie diese Qual des Gefressenwerdens nicht bewusst miterleben muss.
Ja, und ich glaube, ganz kurz dazu, ich glaube, das ist ja ein Teil. Und in diesem Buch von Peter Levine schreibt er auch darüber, dass es auch eine Überlebensstrategie ist oder sein kann. Ja. Wenn zum Beispiel eine Katze eine Maus jagt, dann kann es passieren, dass die in diese Schockstarre verfällt. Die Katze schnappt die Maus und bringt sie in ihr Lager, um sie dann irgendwie später zu verspeisen.
Ja.
Und wenn die Katze in einem unbeobachteten Moment oder die Maus in einem unbeobachteten Moment wacht die auf und kann entkommen.
Ja, könnten wir jetzt auch fortführen gerade, machen wir auch mal gerade, weil es könnte natürlich sein, aus irgendwelchen Gründen lässt das Jägertier plötzlich ab. Irgendwie sind Menschen gekommen und haben mit dem Gewehr geschossen. Ja, und also nicht auf den Löwen, aber irgendwie da ist was gekommen, was gestört hat. Jetzt läuft der Löwe weg und die Gazelle liegt immer noch regungslos da. Und irgendwann realisiert sie, die Gefahr ist vorbei und dann läuft sie weg. Mhm. Also das beides kann passieren. Und wir wissen nicht, welcher Mechanismus ist es jetzt genau gewesen. War es die Strategie? Oder war es das, ich werde jetzt gefressen und ich fahre deshalb runter? Die Körperreaktionen, die da passieren, sind unterschiedlich. Hm. Sieht aber von außen her ähnlich aus.
Es ist von außen her irgendwie gleich, aber vielleicht ist es ja auch egal. Es kann eben das eine oder andere passieren. Ne? Entweder ich schaffe überleben oder ich habe einen qualloseren Tod.
Ja. Und ich hatte jetzt bewusst dieses Beispiel von dem qualloseren Tod genommen, weil ich beschreiben möchte, wie das ist mit dem nach unten aus dem Stresstoleranzfenster rauskippen, wenn wir mit Bindungs- und Entwicklungstrauma rumlaufen. Mhm. Und dieses nach unten rauskippen ist praktisch, also da zitiere ich jetzt mal die Satya Marchand, die sagt immer, es ist die Einleitung des Sterbevorgangs. Das hört sich jetzt ein bisschen krass an, aber letztlich, wenn Angriff und Flucht nichts mehr bringen, ich kann nichts mehr machen und ich weiß, ich bin völlig ohnmächtig, dann werde ich letztlich in meinem Nervensystem verschaltet haben, okay, ich muss jetzt sterben. Das ist ja nicht das, was jetzt gerade real passiert, aber das ist das, was wir in der Kindheit unter Umständen erlebt haben. Dass da nichts mehr geht. Ich komme aus dieser Situation nicht raus. Ich kann nichts machen. Und wenn dieser Sterbevorgang quasi wie eingeleitet wird, dann kippe ich nach unten aus dem Toleranzfenster raus und alles wird runtergefahren. Alles. Und natürlich ist dann auch kein Antrieb mehr da. Es ist keine Lust mehr da, irgendetwas zu tun. Es ist sogar gar kein Sinn mehr da, jetzt irgendwie aufzustehen und irgendwas zu tun, was mir Freude macht, weil wofür Freude? Ich sterbe doch jetzt eh.
Das klingt nach Depression.
Das klingt nach Depression und das ist es auch letztlich dann. Ja, dieses nach unten rauskippen in einen depressiven Zustand, in dem nichts mehr möglich ist, nichts mehr Sinn macht. Und an dieser Stelle hast du natürlich völlig recht, wenn du sagst, ich glaube, das ist ein bisschen schwieriger, das da nach unten raus. Jetzt weiß ich gar nicht genau, war das jetzt im Vorgespräch eben oder hast du das im Podcast gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Du hattest auf jeden Fall irgendwo eben gesagt, wenn man nach unten rausfällt, dann ist es doch wahrscheinlich mit der Regulation noch mal viel schwerer.
Genau, ja? Das war, haben wir im Vorgespräch.
War im Vorgespräch, okay, gut.
Ja.
Dann, Moment, jetzt brauche ich mal eine kurze Pause. Ich muss mich jetzt mal sammeln. Weil jetzt ist so ein Gedanke, oh, jetzt habe ich den ganzen Podcast vermiest hier, weil ich jetzt das nicht so hingekriegt habe.
Vielleicht hilft es dir, wenn ich sage, das ist überhaupt nicht der Fall. Also,
ja, danke.
Gar kein Problem. Ich finde es gerade selbst schwierig, dran zu bleiben, weil doch immer so viele Seitenverweise gerade da waren und so. Da kann man leicht den Faden verlieren. So, ja.
Ja, danke. Schön. Ja, das ist cool. Und ich bin auch froh, dass ich einfach gesagt habe, was ich da für eine Idee habe gerade. Mhm. Und du hast dann so gelächelt, ne? Und in dem Moment, wo du gelächelt hast, habe ich direkt schon gemerkt, wie ich einen tiefen Atemzug genommen habe. Schön. Ja. Also es ist natürlich dann ungleich schwerer, nochmal was Regulierendes zu machen, weil ich sterbe ja eh aus Sicht des Nervensystems. Das ist, der Verstand ist abgeschaltet. Ich bin aus dem Fenster rausgefallen. Heißt also, Verstand ist weitestgehend abgeschaltet. Mein Nervensystem hat übernommen. Das Nervensystem ist der Meinung, dass ich jetzt sterben muss. Der Meinung in Anführungsstrichen, dass ich jetzt sterben muss. Also warum soll ich irgendetwas tun? Ne? Und da sich dann zu einer Regulationshandlung zu bewegen, ist natürlich total schwer. Nur wenn ich das denn hinkriege, diese Regulationshandlung zu machen, dann kann ich die Erfahrung machen, wie ich ganz schnell wieder zurückkomme. Und besser ist es natürlich, mitzubekommen, dass sich das andeutet, genauso wie eben bei dem Beispiel, dass ich nach oben rauskippe. Ne?
Ja.
Wenn ich schon den Fenstersturz gemacht habe, dann ist es wie die abgeschossene Kugel, dann rutsche ich halt, ja, dann hänge ich drin. So, und dann irgendwann hört das natürlich mal auf, ja, aber who knows, ne?
Und da wäre ich jetzt total neugierig und ich weiß gar nicht, ob du darüber sprechen willst, aber du kennst dieses nach unten rauskippen aus deinem eigenen Leben.
Ja.
Das haben wir auch schon mal, oder hast du auch schon mal geteilt in einer der ersten Folgen.
Ja.
Und ich frage mich, wie das heute bei dir ist. Also bekommst du es mit, wenn du drohst, unten rauszukippen und kannst da dann schon was machen?
Ja, mittlerweile kriege ich das mit.
Oh, wow.
Und ich muss aber dabei sagen, ich kriege das erst mit, seit ich das mit dem neurogenen Zittern kontinuierlich mache.
Mhm.
Weil vorher hat irgendwie nichts geholfen. Also ich war so von, man könnte sagen, Spätsommer letztes Jahr bis so Februar, März dieses Jahr immer wieder in diesen Zuständen, wo ich nach unten rausgekippt bin. Da war fast so, dass ich vielleicht 10% mal nach oben rausgekippt bin und 90% nach unten. Und die Zustände, wo ich dann mal normal war, ja, die kannst du an einer Hand abzählen. Ja, das war wirklich nicht viel. Also das war eine ganz heftige Zeit. Und es gab wie keine Rettung. Keine Rettung. Weil ich wusste zwar um Möglichkeiten, mich zu regulieren. Ich wusste darum, ich kann mich unter die kalte Dusche stellen. Ich wusste, ich kann Menschen anrufen. Ich wusste das alles, aber ich war so überflutet davon, dass das alles nicht mehr als eine Option in mir erschien. Mhm. Also ich meine, jeder, der mal mit einer Depression zu tun gehabt hat, wird davon ein Lied singen können. Der wird das kennen. Und jetzt, da ich habe dann irgendwann so Februar, März habe ich angefangen mit dem neurogenen Zittern und seitdem mache ich das wirklich kontinuierlich jeden Tag. Und so nach, ich weiß nicht, 6-7 Wochen ungefähr war zum ersten Mal so eine kleine Besserung da und dann so ein richtiger Durchbruch kam so nach 3 Monaten ungefähr, wo ich gemerkt habe, boah, irgendwas ist anders. Erstens mal kriegte ich ganz viele Erkenntnisse. Mir wurde ganz viel klar, wie so Dinge in mir funktionieren. Und zweitens mal, ich bin dann auch, und das passiert mir auch heute noch, ja, dass ich immer mal wieder drohe, da wegzukippen. Aber ich finde immer eine Regulationsmöglichkeit, so dass ich eben nicht wegkippe. Hm. Das passiert einfach nicht mehr. Ja. Und das ist einfach wow. Ja, also ich weiß es nicht. Ich glaube, in einer zweiten Podcast-Folge, da hatten wir am Anfang mal so ein Check-in gemacht und da hatte ich, glaube ich, gesagt, dass ich so Angst hatte, dass es mir heute so geht wie gestern, weil da ging es mir den Tag vorher richtig, richtig scheiße. Und da habe ich echt gedacht, wenn ich jetzt mit Raphael den Podcast machen müsste und ich habe so einen Zustand vorher, dann kannst du knicken. Ja? Das wird nichts. Deshalb war ich so froh, dass es mir dann an dem Tag besser ging. Aber ich hatte jetzt nichts aktiv dafür gemacht. Und vor sowas habe ich mittlerweile keine Angst mehr. Hm. Also wenn wir sind jetzt heute verabredet, um das aufzunehmen. Und selbst wenn ich jetzt, sagen wir mal, 2-3 Stunden vor, ich wäre halt morgen aufgewacht, ne, wir haben jetzt sowas um die Mittagszeit rum, ich wäre halt morgen aufgewacht und wäre in so einem desolaten Zustand gewesen. Dann hätte ich gewusst, dass ich Möglichkeiten finde, wie ich da wieder rauskomme.
Und das würde mich auch noch interessieren, ja. Weil ich denke, das betrifft ja auch ganz viele und vielleicht kann man damit jemand inspirieren. Wenn jetzt der Zustand da ist und auch dieses alles sinnlos erscheint, ja, wie bist du denn dann damit umgegangen? Wie kamst du daraus zurück?
Naja, also bevor ich das mit dem neurogenen Zittern gemacht habe und dadurch mehr Kapazität gekriegt habe, bin ich halt teilweise in diesen Zuständen versunken. Ich wusste, dass es wichtig wäre, mich irgendwie zu bewegen, irgendwie dem Körper zu signalisieren, dass ich jetzt nicht gerade sterbe, sondern einfach dem Körper andere Signale zu geben, dass das gar nicht stimmt, was das Nervensystem da im Prinzip reinszeniert. Aber ich habe es nicht wirklich geschafft. Muss ich auch mit dazu sagen. Also oft genug ist es so gewesen, dass ich da wirklich drin versunken bin. Und ich will jetzt auch gar nicht mal den Fokus darauf legen, was kann ich tun, wenn dieser Worst Case eingetreten ist, sondern ich will den Fokus eher darauf legen, was kann ich tun, damit der Worst Case nicht eintritt und ich rechtzeitig genug mitkriege, dass der gerade dabei ist, einzutreten. Mhm. Und dann handeln. So, und die Handlung ist immer irgendetwas tun, was diesem Zustand entgegenwirkt. Und das mache ich halt mit meinem Körper. Was das jetzt aber ist, das ist für jeden total unterschiedlich. Ich hatte das, glaube ich, in einem Kommentar zu einem Video mal auch beantwortet. Irgendeine Frau hatte das mal gefragt, ne, was kann man denn da machen? Und dann hatte ich, glaube ich, geschrieben, du kannst zum Beispiel dann rumspringen, rumhüpfen, ja, dich schütteln und sowas machen, ja. Oder andere Leute schwingen sich aufs Fahrrad und fahren halt mit richtig Energie mit dem Fahrrad los oder gehen joggen oder eine kalte Dusche, was auch immer wieder hilft, um gut in den Körper zu kommen. Backt dir irgendwo eine Pepperoni hin oder eine Habanero oder sowas und dann beißt da rein, ja.
Spannend.
Also das war hochgradig unangenehm, aber dann ist nichts mehr mit Depression, ja. Das ist vorbei dann in dem Moment zumindest, ja. Das heißt nicht, dass das ganze Thema erledigt sei, aber.
Ja, klar. Ne, aber ja, das wäre ja schön, wenn das die Lösung aller Probleme wäre.
Was ich mal schildern will, was ich einmal gehabt habe, ich habe einen guten Freund, der auch mit ähnlichen Thematiken unterwegs ist wie ich. Also wir kennen da genau vom anderen, was da so los ist. Und bei dem weiß ich, den kann ich eigentlich einfach immer anrufen. Und dann war ich irgendwann mal in so einem Zustand, wo halt wirklich alles zu Ende war. Und obwohl ich keine Lust hatte, den anzurufen, habe ich gedacht, ach komm, du rufst den jetzt an. Ich habe gesagt, das hat keinen Sinn, aber ich rufe den jetzt trotzdem an. Und dann habe ich den angerufen und er war auch da. Und dann habe ich ihm erzählt, wo ich denn so gerade bin und was ich für einen Zustand habe oder so. Und dann hat er mir eine Frage gestellt. Sagt er, willst du diesen Zustand jetzt durchfühlen. Damals bin ich noch auf der Schiene gewesen, das sei gut, das zu durchfühlen, ja, wo ich mittlerweile weiß, das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Willst du diesen Zustand jetzt durchfühlen, hat er mich gefragt, oder willst du da raus? Und dann habe ich gesagt, ich will da raus. Sagt er, gut, ich bleibe am Telefon. Du gehst unter die Dusche und duschst kalt, mindestens 2 Minuten. Und nicht langsam aufbauen, sondern sofort unter die kalte Dusche. Und ich bleib dran und wenn du fertig bist, kommst du wieder. Und ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Minuten geduscht. Das erste war, dass ein totaler Widerstand kam. Ich wollte weglaufen. Ja, nee. Dann kam Scheiße. Dann kam die ganze Wut raus. Ja, dann kam eine irre Wut. Und danach kam, ah, fühlt sich gut an. Dann bin ich wieder zum Telefon gegangen. Und er sagte, ja, ich hab's gehört.
Ja.
Ja. Ne, aber wie gesagt, das ist unendlich schwer, das in so einer Situation wirklich zu machen. Und in den allermeisten Fällen, wenn ich in so Zustände gekommen bin, habe ich das nicht geschafft.
Mhm.
Ja, und dann, ja, deshalb also, mein Fokus dahin, lass es nicht so weit kommen. Lerne deinen Körper wahrzunehmen, bekomm mit, wo du drohst rauszukippen, ob nach oben oder unten, ist scheißegal. Mach irgendwas, um dich zu regulieren und bleib in deinem Fenster.
Ja. Ja.
Und das kultivieren in seinem Leben.
Ja, das würde ich gerne dann vielleicht dann nochmal an einem, da würde ich gerne zum Beispiel nochmal drauf da ansetzen bei einem nächsten Treffen, weil das ist auch noch für mich so eine Frage. Im regulierten Zustand bleiben und Vermeidungsstrukturen, also das, da habe ich noch so keine Klarheit auch für mich selbst. Also ist die Lösung, immer im regulierten Zustand zu bleiben? Weil das könnte ja dazu führen, also mal ganz blöd gesagt oder einfach gesagt, wenn ich im Kontakt mit anderen Menschen dysreguliere, dann wäre es ja eine Möglichkeit, ich ziehe mich einfach zurück. Und ich denke, das machen ganz viele Menschen, die einfach anfangen, das zu vermeiden. Wenn ich jetzt alleine bin, dann bin ich sicher. Das und kann was natürlich da sozusagen der Unterschied ist. Also
ja, das kann natürlich.
Weil das ist mein, das glaube ich eben nicht, dass das die Lösung ist, dass ich immer mich immer mehr schone. Sozusagen.
Nein. So ist das auch nicht. Ich würde das so sagen. Wenn dein Stresstoleranzfenster so ist, dann musst du dir die Frage nicht stellen, ob du vermeidest oder nicht. Dann vermeid halt. Nenn's halt Vermeidung, ist egal. Da machst du das erstmal. Aber natürlich geht's ja darum, auch immer wieder in eine Situation zu kommen, wo überhaupt was aktiviert wird. Ja, und wenn du dann wieder rausgehst, dann ist ja alleine schon dieses wieder rausgehen, ist ja schon eine Bewegung gegen die Vermeidung, dass ich das erstmal mache. Und dann komme ich vielleicht wieder mit irgendwas in Berührung, wo wieder irgendein Knopf gedrückt wird und ich drohe wieder rauszukippen und ich vermeide wieder. Ja, also ich nenne es jetzt mal vermeiden. Genauso kann ich es aber auch nennen, ich sorge wieder dafür, dass ich im Stresstoleranzfenster bleibe. Und mit der Zeit wird es ja größer werden. Es wird sich ausweiten. So, und natürlich geht es auch darum, aus der Komfortzone rauszugehen. Also es geht natürlich auch darum, zu schauen, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt ein kleines Quäntchen weitergehe. Aber dabei habe ich immer noch in meinem Bewusstsein, ich achte darauf, dass das nicht zu viel wird für mich. Und wenn das zu viel wird, dann kann ich wieder für Regulation sorgen. Und weggehen ist ja nur eine Möglichkeit. Das ist aber natürlich nicht die Möglichkeit, die dem Leben dient. Weil Leben kann ja nur passieren, wenn ich mit den anderen in irgendeine Art von Kontakt, in irgendeine Art von Austausch komme. So, und dann kann ich ja vielleicht mal andere Regulationsmöglichkeiten benutzen. Und ich kann vor allen Dingen auch, aber das wäre dann wieder was fürs nächste Mal, ich kann vor allen Dingen auch sagen, was gerade in mir passiert. Du, ich habe gerade den Wunsch, wegzugehen. Ich glaube, ich explodiere gleich und ich habe Angst, dass du das nicht aushalten würdest. Ja, oder ich habe Angst, dass du mich dann nie wiedersehen willst, wenn ich hier explodiere. Und deshalb habe ich gerade die Idee, ich möchte lieber gehen. Wie ist das für dich, wenn ich dir das sage? Weißt du, dann bin ich in einem Austausch. Dann kriege ich ja was von dem anderen zurück. Dann, und alleine dadurch, dass ich das schon gesagt habe und dem anderen mitgeteilt habe, wird mein System schon ein Stück weit runterfahren, weil ich es benannt habe.
Ja.
Ja? Das, der Gopal, es gibt ja diesen Menschen, der das ehrliche Mitteilen in die Welt gebracht hat. Ja. Und der hat ja viele Videos auch zu diesen Thematiken gemacht. Und der hat das genannt ein Rumpelstilzchen-Effekt oder irgend sowas, ja? oder Rumpelstilzchen-Prinzip, ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf. Das heißt, das, was benannt wird, verliert an Kraft. Aber einem anderen Menschen gegenüber benannt wird. Ne? Also geht nicht um das, ich mache das mit mir selber.
Und das kann, ein Schritt sein, der sich teilweise so bedrohlich anfühlt, als ging es gerade um Leben und Tod. Ne?
Ja, genau. Dafür machen wir zum Beispiel diese ehrlichen Mitteilengruppen da. Das ist ja von Gopal initiiert. Hm. Und da halten wir uns auch strikt daran, wie er das in die Welt gebracht hat. Da kann ich das üben. Hm. Ich kann üben, Dinge auszusprechen, Dinge mitzuteilen, die in mir gerade lebendig sind und die Erfahrung machen, dass andere das hören. Und es passiert gar nichts Schlimmes.
Hm. Ja? Ja. Okay, Markus, wir sind am Ende angekommen für heute. Zusammenfassend, da muss man nichts zusammenfassen. Ich habe das Gefühl, ich würde da gerne nächstes Mal irgendwie weitermachen an der Stelle.
Also ich könnte jetzt noch 2 Stunden weitermachen. Ja, ich habe so viele Sachen im Kopf. Ich habe mich gerade innerlich die ganze Zeit massiv bremsen müssen. Weil sonst wäre ich echt hier noch eins, da noch eins. Ja, ich hätte ganz viele Stränge gleichzeitig aufgemacht.
Okay. Dann halte du doch für dich auch noch mal so ein paar Sachen fest, wo du gerne anknüpfen würdest. Und dann lass uns da gerne nächstes Mal weitermachen.
Und auch noch mal
möchte ich sagen, dass wir auch und ich auch diese Themen auch noch mal in Kontakt bringen will mit Traumatherapeuten. Das heißt, auch wir werden den Podcast auch noch mal erweitern. Es kommen sozusagen Expertinnen dazu, die in dem Feld arbeiten. Und da bin ich auch gespannt, was deren Betrachtungen sind. Aber ich denke, da wird es ganz viel Übereinkünfte geben auch.
Ne, zu dem, was das glaube ich schon, weil viel von dem, was ich weiß, weiß ich auch von denen.
Ja.
Weil ich mir immer wieder die Vlogs angeguckt habe von denen. Ja, so, und also ganz viel von dem Wissen kommt eben daher.
Ja, und das ist schön. Weil das es eben auch aufeinander so aufbaut, auch aus diesen körperorientierten Methoden, die ja jetzt auch schon, weiß ich nicht, 40, 50 Jahre alt sind. Das finde ich so schön, dass es einfach auch eine große Bedeutung hat. Und dass diese Wahrheit auch immer mehr hier ins Bewusstsein kommt. Also dadurch, dass wir es heute messen, prüfen können, dass es sowas wie die Polyvagaltheorie gibt, wird diese Bedeutung einfach nochmal untermauert. Das freut mich.
Und es gibt da so einen Raphael, der macht so Selbsterfahrungsseminare. Da kann man übrigens auch Körperbewusstheit lernen.
Ja,
würde ich nur mal so nebenbei sagen. Ja, das ist
ja einfach, da kann man.
Ne? Ich meine, das ist genau das gute Setting dafür.
Ja, sehr gut. Danke, Markus, dafür. Ja, das stimmt. Ja, da begegnen. Ja, man kann sagen, das ist wirklich ein gutes Übungsfeld, weil wir uns da begegnen und sehr deutlich mitbekommen, was da angeregt wird in uns. Also, ne, wenn wir uns da 2 Menschen oder mehr noch so in Nähe und Kontakt bringen, da wird die innere Sprache sehr laut. Ja. Genau. Also, dann, Markus, ich danke dir für deine Zeit und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hier treffen.
Ja, ich freue mich auch. Bis zum nächsten Mal.
Hab einen schönen Tag.
Du auch. Happy Day.